Herzlich willkommen beim Podcast zu den Incoterms 2020. Mein Name ist Juliane Gringe und ich freue mich, dass Sie zugeschaltet haben, heute zu einem ganz aktuellen Thema. Wir leben in bewegten Zeiten, sowohl wirtschaftlich, gesundheitlich als auch politisch. Der Brexit ist eins der bestimmenden Themen in diesem Jahr. Wir besprechen heute, welche rechtlichen Folgen er hat und was das für die Anwendung der Incoterms in Verträgen bedeutet. Zu Gast ist Jurist Florian Köhler aus Berlin. Er ist dort bei der IHK als Rechtsreferent für die Themen internationales Vertragsrecht und Außenwirtschaftsrecht zuständig und er ist zertifizierter Incoterms-Trainer. Ich möchte heute mit ihm darüber sprechen, was Unternehmen, die Geschäfte mit Großbritannien führen, jetzt beachten sollten. Herr Köhler, was bedeutet der Brexit aus rechtlicher Perspektive und was ist bei bestehenden Vertragsverhältnissen mit Unternehmen, die im Vereinigten Königreich ansässig sind, jetzt zu beachten?
Also wenn Sie Geschäfte mit UK haben, dann ist natürlich der erste Schritt, immer die bestehenden Verträge sich erstmal anzusehen, also tatsächlich in die Vertragsprüfung reinzugehen. Insbesondere zu schauen, was gibt es für Lieferpflichten, was ergeben sich möglicherweise für Verzugsfolgen. Sie sollten auch immer darauf achten oder man sollte auch immer jeden Vertrag daraufhin prüfen, kann man ihn überhaupt ändern? Man sollte sich anschauen, insbesondere jetzt im Hinblick auf den Brexit, haben Sie eine Rechtswahlklausel im Vertrag, sprich wurde in den Vertrag reingenommen, welches Recht der Vertrag unterliegen soll, haben Sie möglicherweise einen Gerichtsstand bestimmt. Das Problem ist nämlich, dass Sie natürlich bis zum Brexit einen Gleichlauf der Rechtsordnungen haben zwischen Deutschland und dem Vereinigten Königreich, es aber natürlich eine kontinuierliche Loslösung von diesem Status quo eben geben wird. Und deswegen, wenn Sie fragen, was bedeutet der Brexit aus rechtlicher Perspektive eigentlich? Es ist so, dass die bisher vereinheitlichten Rechtsregime, das EU-Recht war ja auch oder ist ja auch aktuell noch im Vereinigten Königreich zu beachten, die driften natürlich auseinander. Man hat das in vielen Bereichen abgemildert, indem man EU-Rechtsakte auch inkorporiert hat in nationales britisches Recht. Auch dort wird man aber sehen müssen, das britische Recht ist ja auch sehr stark von Case Law, von gerichtlichen Entscheidungen geprägt und der Rechtsfortbildung dadurch. Man wird natürlich schon sehen, dass sich dort das Recht dann auch weiterentwickelt und dieser Gleichlauf nicht unbedingt gegeben ist. Was man natürlich trotzdem sagen muss, das, was es an völkerrechtlichen Verträgen gibt, in denen sich das Vereinigte Königreich völkerrechtlich eben gebunden hat, die sind da in der Regel nicht betroffen. Das ist also ein bisschen das, wo man auch drauf aufbauen kann an der Stelle.
Sie haben schon die Gerichtsstandsvereinbarung angesprochen. Wie sieht es denn aus? Wie wirkt sich denn ein eventuell bevorstehender harter Brexit darauf und auf eine Rechtswahl zugunsten des deutschen Rechts?
Wir haben ja die Situation, dass Rechtswahlklauseln weiterhin verwendbar sind und damit auch deutsches Recht durchaus da auch gewählt werden kann weiterhin. Das ist nicht unbedingt ein Hemmschuh, worauf man natürlich da auch immer achten sollte, wenn man jetzt einen Gerichtsstand in UK gewählt hat und man deutsches Recht für anwendbar erklärt hat, ist es natürlich immer eine ganz praktische Frage einfach, inwieweit das britische Gericht auch deutsches Recht prüfen kann. In der Regel wahrscheinlich eher nicht. Und in der Regel wird man da dann auch immer auf Gutachten, auf Sachverständige zugreifen müssen, wenn es zum Streitfall kommt. Von daher ist das vielleicht immer nicht so sehr empfehlenswert. Aber unabhängig davon, was UK, was das Vereinigte Königreich gemacht hat, ist zumindest ja dem Haager Übereinkommen über Gerichtsstandsvereinbarungen beizutreten. Und damit hat man zumindest in Bezug auf Gerichtsstandsvereinbarungen eine gewisse Rechtssicherheit. Was man auch sagen kann oder was auch wichtig ist in meinen Augen, und das schließt auch so ein bisschen daran an, was ich eingangs sagte mit den völkerrechtlichen Verträgen. Das Vereinigte Königreich UK ist ja auch Mitglied im New Yorker Übereinkommen über die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche. Das heißt, wenn man eine Schiedsklausel im Vertrag hat, und das ist ja durchaus nicht unüblich, da hat ja auch die ICC in Paris den großen Arbitration Court, den großen Schiedsgerichtshof, das funktioniert wie bisher und das ist vielleicht auch was, wo man sagen kann, das wird in Zukunft möglicherweise zunehmen. Die Vorteile, die ein Schiedsgerichtsverfahren sowieso schon hat, die sind dann gerade in so einem Fall, wo man möglicherweise Probleme mit der Vollstreckung von Gerichtsurteilen hat, dann nochmal irgendwie interessanter. Weil ich es gerade sagte, Vollstreckung, das ist in der Tat ein bisschen problematisch. Das hat sich ja bislang immer in der Brüssel 1a-Verordnung abgespielt, wenn es um Vollstreckung von Titeln ging in anderen Mitgliedstaaten. Das wird ja dann wegfallen. Das heißt, dann muss man überlegen, wie funktioniert sowas weiterhin. Es gibt aus rauer Vorzeit, ich meine aus dem Jahr 1960, gab es ein völkerrechtliches Abkommen, das sogenannte deutsch-britische Abkommen über die gegenseitige Anerkennung und Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen. Das würde dann möglicherweise wieder aufleben. Das ist natürlich ein Abkommen, was ein bisschen aus der Zeit gefallen ist und möglicherweise nicht alle Sachverhalte und nicht alle Komplexitäten, die man heutzutage von einem Abkommen verlangt, tatsächlich aufweist. Es ist auch durchaus denkbar und das ist auch in meinen Augen noch etwas strittig, ob man zum EU-GVÜ zurückkehrt, ebenfalls Ende der 60er Jahre entstanden, das Europäische Gerichtsstands- und Vollstreckungsübereinkommen. Da gibt es tatsächlich aber durchaus Bedenken, inhaltliche und formale, weil das EU-GVÜ ja doch eine sehr starke Nähe zum Unionsrecht vorweist und ja in einer Reihe steht eben dann mit der aktuellen Brüssel 1a-Verordnung. Was noch eine Option wäre, da liegt der Ball dann möglicherweise aber auch bei UK und auch bei anderen Vertragsstaaten, nämlich das Lugano-Übereinkommen aus 2007. Das ist aber nach meiner Auffassung durchaus etwas schwieriger, weil dort alle Mitgliedstaaten, glaube ich, dann der Aufnahme von UK zustimmen müssten. Also Sie sehen, das Thema Vollstreckung ist so ein bisschen noch ungeklärter. Dann gibt es sicherlich noch Potenzial, weil man dort eben keinen adäquaten Ersatz bisher hat für die aktuelle Brüssel 1a-Verordnung.
Welche Incoterms-Klauseln sollten denn im Fall eines harten Brexit nicht mehr verwendet werden? Und welche dafür, würden Sie sagen, eignen sich in Zukunft vielleicht gerade sehr gut?
Ja, es gibt grundsätzlich, ja, das muss man als Jurist so sagen, nicht immer ein richtig oder falsch, ne? Weil man immer sich den konkreten Einzelfall anschauen muss und die Klausel, die Incoterms-Klausel eben genau darauf passt, genau zugeschnitten sein sollte. Was man aber durchaus feststellen kann, ist, dass DDP nach UK oder Ex-Works aus UK, also Delivered Duty Paid, die Maximalverpflichtung für den Verkäufer oder eben Ex-Works, die Maximalverpflichtung für den Käufer, durchaus im Verkehr mit UK unpraktisch sein kann, da ja zukünftig eben auch die Zollabwicklung dann dort mit reinspielt und Sie als deutscher Vertragspartner dann bei diesen Klauseln durchaus eine größere Last hätten. Von daher würde ich die tatsächlich nur vorsichtig anwenden, nur wenn Sie tatsächlich dort Spezialkenntnisse schon haben oder mit dem Geschäft schon insgesamt da sehr vertraut sind. Ansonsten sollte man insbesondere einfach ein Augenmerk auf die Wahl von Ort und Zeit legen. Es ist ja durchaus auch möglich, tatsächlich die Transportmittel ein bisschen anzupassen. Und das wäre vielleicht auch so ein bisschen der Fokus, dass man eben diesen Engpass, der prognostiziert wird und der möglicherweise auch erstmal eintreten wird zwischen Dover und Calais, diese langen LKW-Schlangen, die da schon manchmal medial prophezeit wurden, dass die entstehen, das kann man natürlich umgehen, indem man möglicherweise vermehrt auf Luftfracht setzt oder andere Fährverbindungen oder möglicherweise auch Eisenbahnverkehr setzt und dann eben auch, wenn man die Incoterms verwendet, möglicherweise auch mehr Zeit einplant, wenn man nämlich genau den Lieferzeitpunkt benennt, den eben entsprechend etwas mehr mit Bedacht wählt oder man eben dann möglicherweise nicht DAP, Calais oder beziehungsweise Dover wählt, aber einfach möglicherweise DAP und dann möglicherweise einen anderen Hafen, der möglicherweise nicht so ganz der nächste ist, aber möglicherweise dann von Kapazitäten mehr Spielraum hat.
Welche Probleme ergeben sich dann, wenn die bisher verwendete Incoterms-Klausel nicht angepasst wird? Also wenn jemand einfach sagt, ich lasse alles so, wie es ist.
Grundsätzlich ist es ja so, dass die Incoterms-Klauseln ja auch ein Vertragsbestandteil werden und eben die Lieferverpflichtungen regeln zwischen den beiden Vertragsparteien. Und wenn sie dort nichts dran ändern, dann heißt das eigentlich auch oder grundsätzlich auch, dass diese Verpflichtung weiter besteht. Und wenn man das dann nicht einhalten kann, die Lieferverpflichtung auf aus welchen Gründen auch immer, dass dann natürlich schon Schadenersatzansprüche drohen. Also es ist tatsächlich nicht so leicht zu sagen, ja, ich kann jetzt meine Lieferverpflichtung aufgrund der vereinbarten Incoterms nicht halten und dann ist das jetzt so, sondern tatsächlich nach dem Grundsatz, Verträge sind zu halten, Pacta sunt servanda, sind die Incoterms an sich weiterhin gültig und dann muss man es auch so machen. Das heißt, da sollte man natürlich schauen, kann man sowas dann nicht anpassen und das sagte ich ja bereits und das hängt ja dann davon ab, inwieweit kann man überhaupt den bestehenden Vertrag anpassen, einseitig oder bilateral.
Ist mit Verzögerungen der Lieferung zu rechnen?
Ja, das wird möglicherweise ja der Fall sein. Das konnte man ja eben, wie ich auch schon sagte, medial ja so ein bisschen entnehmen, dass man eben dieses Nadelöhr hat zwischen Dover und Calais. Es werden sich sicherlich auch Ausweichrouten herauskristallisieren. Sicherlich sind die Speditionen, die Frachtunternehmen sind sicherlich ja auch da schon dabei, Ausweichrouten, andere Möglichkeiten zu eruieren, wie man die Ware dann trotzdem in einer guten Zeit von A nach B bekommt. Aber wie das oft so ist, wenn neue Dinge entstehen, wenn neue Dinge passieren, braucht das möglicherweise seine Zeit, um erstmal zu funktionieren, um sich salopp gesagt einzuruckeln. Deswegen halte ich das für nicht unwahrscheinlich, dass man durchaus Lieferverzögerungen haben wird. Aber auch dort wird man mit Lösungen rechnen können, zumal es, wie gesagt, auch andere Routen gibt. Die sind natürlich dann, und das muss man sagen, dann möglicherweise kostenintensiver, dann eben auch zeitintensiver. Und auch da muss man letzten Endes dann auch schauen, wie preissensitiv ist man da und wie bereit ist man da, auch möglicherweise höhere Kosten in Kauf zu nehmen. Also ausschließen sollte man das mit den Verzögerungen nicht. Gerade zur Anfangszeit ist das durchaus ein Szenario, was eine gewisse Zeit lang eintreten kann.
Wenn wir nochmal auf den Vertrag schauen, muss der komplett neu geschaffen werden oder genügt es, dass man einzelne Regeln eines Vertragsverhältnisses überarbeitet?
Das hängt natürlich primär vom Vertrag selbst ab. Auch da gilt es ja zu schauen, kann man den Vertrag überhaupt ändern? Auch da muss man schauen, ist die Änderung einseitig möglich? In der Regel nicht. Oft ist es so, dass sie ja dann ja eben beiderseitiges Einverständnis benötigen. Und da wird man natürlich sehen, wenn sie einen Vertrag haben, der extrem eng auf den Binnenmarkt zugeschnitten ist, dann kann das durchaus auch sinnvoll sein zu sagen, wir wollen diesen Vertrag so an der Stelle nicht mehr fortführen. Wir wollen jetzt einen neuen Vertrag schließen. Aber auch das muss man natürlich sehen, wenn Sie Verträge haben, die Sie nicht ändern können, die auch eine zeitliche Terminierung haben, dann sind Sie im Prinzip ein wenig auch vom Goodwill des Vertragspartners abhängig, ob der sich darauf einlässt. Und das sind natürlich alles Sachen, die man jetzt im Vorfeld tun muss, bevor der Brexit insbesondere in einer harten Form kommt. Da sollte man natürlich schauen, was habe ich in meinen Verträgen drinstehen und was habe ich eben für Handlungsoptionen. Und da, wie gesagt, der individuelle Vertrag ja erstmal den gesetzlichen Regelungen vorgeht in der Regel, ist das, was Sie vereinbart haben, dann auch erstmal so zu erfüllen. Und die Rechte und Pflichten, die Sie da haben, sind dann auch erstmal diejenigen, an denen sich beide festhalten lassen müssen. Also wie gesagt, man kann die Frage jetzt nicht mit Ja oder Nein so eindeutig fassen, aber tatsächlich vom Einzelfall einfach abhängig machen müssen.
Wenn wir schauen auf den Kaufpreis, gibt es denn aufgrund der neuen Umstände die Möglichkeit zu sagen, der wird angepasst oder ist das eher nicht möglich?
Das ist durchaus denkbar. In der Regel ist es natürlich so, beziehungsweise wenn Sie Nettopreise haben oder wenn Zölle oder Gebühren dann dem Vertragspartner auferlegt werden können, dann haben Sie möglicherweise gar nicht unbedingt dieses Problem. Es gibt allerdings auch die Möglichkeit, eventuell über eine Vertragsanpassung nachzudenken. Da schwebt dann möglicherweise der Paragraph 313 BGB im Raum, die Störung der Geschäftsgrundlage, wenn sich eben die Sachen oder die Umstände des Vertrages nachhaltig fundamental verändert haben. Man muss dazu sagen, das ist allerdings ein eher restriktives Instrument. Von daher sind in der Regel, wenn der Vertrag das erstmal so nicht zulässt, auch die Kaufpreisanpassungen eher beschränkt möglich. Ne? Wie gesagt, wenn Sie natürlich einen Nettopreis haben und dann zuzüglich jeweils gültiger Umsatzsteuer und zuzüglich sonstiger Zölle und Gebühren, wenn Sie so einen Vertrag haben, dann können Sie natürlich die Kosten, die dann zusätzlich entstehen, da natürlich dann draufrechnen. Das muss man sich natürlich auch im Detail anschauen. Ist da so ein Vertrag, ist der so formuliert oder ist es eben genau benannt? Deswegen die Möglichkeit besteht durchaus, allerdings nicht in jedem Fall.
Wenn ich bisher Produkte nach UK importiert oder von dort exportiert habe, kann ich die dann einfach weiterhin ein- oder ausführen oder gibt es da Herausforderungen?
Also grundsätzlich führt ja so ein harter Brexit dazu, dass das United Kingdom, das Vereinigte Königreich, ja für die EU und auch für Deutschland dann eben als Drittland angesehen wird. Ne? Und sie können ja auch mit Drittländern ganz normal Handel betreiben. Sie können dort Produkte hin exportieren. Sie können dort auch aus dem Land Produkte einführen. Und das wird auch weiterhin natürlich möglich sein und gewährleistet sein. Wie gesagt, wir hatten ja schon drüber gesprochen, über die Auswirkungen, die man da vielleicht logistisch dann zu meistern hat. Man wird natürlich auch in vielen Fällen dann auf die Ware auch Zölle zahlen müssen. Das heißt, die Waren werden sich dann auch verteuern, möglicherweise. Ansonsten, was die rechtlichen Rahmenbedingungen angeht, man hat ja doch auch einen relativen Gleichlauf von Regelungen, die das Produktrecht betreffen, in der Vergangenheit gehabt. Das heißt, auch im Binnenmarkt waren an sich die Anforderungen an Produkte ja relativ gleichgeschaltet, sodass man eben keine Probleme hatte, ein Produkt, was man hier möglicherweise vertrieben hat, das dann auch in einem anderen Mitgliedstaat zu vertreiben. Diese Regelungen sind ja zum Teil auch übernommen worden. Das heißt, diese Produktanforderungen sind ja nach dem Status quo auch in vielen Fällen erstmal gleich. Aber auch dort muss man natürlich dann schauen, wird sich das möglicherweise mit der Zeit ändern? Werden da neue Anforderungen hinzukommen? Muss ich da möglicherweise dann noch andere Dokumente bei einer Einfuhr, bei einer Ausfuhr beifügen? Von daher, in der Regel ist das gewährleistet. Das wird auch weiterhin funktionieren. Man wird wahrscheinlich auch nicht die Situation haben, dass da dann gar kein Warenverkehr mehr stattfindet. Von daher, die rechtlichen Rahmenbedingungen sind dann halt eben gemünzt auf ein Drittland mit dem Vorteil möglicherweise, dass die aktuelle Produktanforderungen noch relativ einfach umsetzen können. Es steht dann allerdings ein bisschen in den Sternen, wie sich das weiterentwickelt, ob man da möglicherweise dann die Anforderungen weiter zusammenhält oder ob es dann, wie auch bei den anderen rechtlichen Regelungen, ob das dann mit der Zeit etwas verbessert oder einfach divergiert an der Stelle.
Lieber Herr Köhler, vielen Dank für dieses sehr spannende Gespräch. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch ein Danke an Sie, dass Sie bei diesem Podcast dabei waren. Mehr Informationen zum Thema finden Sie auf der Website der IHK in Berlin und natürlich bei uns auf incoterms2020.de. Alles Gute für Sie und bis zum nächsten Mal.